Hören, in anderen Worten, den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge von In anderen Worten, der Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit beschäftigt, aber nicht besserwisserisch und irgendwie auf höchsten theoretischen Ebenen, sondern hier kommen verschiedenste Protagonisten und Teilnehmer zu diesem großen Feld gesunde Arbeit zu Wort. Und hier sprechen Menschen miteinander. Das bedeutet, wir haben alle eine berufliche Vergangenheit und auch eine berufliche Aktualität in unserem Lebenslauf. Aber wir verteilen hier Meinungen und entsprechend tauschen wir uns auch aus. Und genau deswegen ist dieser Podcast in anderen Worten dafür gedacht, mal ein bisschen den Horizont zu erweitern. Was ist eigentlich alles gesunde Arbeit? Wie können wir gesunde Arbeit in Deutschland noch besser machen? Mein Name ist Bastian Schmidt-Bleicher und ich habe heute einen wunderbaren Gast zu dem Thema Ergonomie bei mir. Und nein, es ist kein Physiotherapeut, sondern ganz im Gegensatz, es sind die Menschen, die Verhältnisse für Ergonomie eigentlich schaffen. Heute ist bei mir Stefan Reuter, Geschäftsführer von Backer Elkhäusen. Und Backer Elkhäusen ist ein äußerst renommierter Hersteller von ergonomischen Möbeln, aber eben auch von ergonomischen Konzepten, die gedienstleistet werden. Hallo Herr Reuter, ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Tag, Herr Schmidt-Bleicher.
Herr Reuter, Sie sind auch aus unseren Vorgesprächen ein absoluter Fachmann für Ergonomie. Wir hatten einen echt spannenden ersten Diskurs, denn ich persönlich bin ja Sportwissenschaftler, komme gerne aus der Ecke zu sagen, nö, man kann alles über Verhalten regeln und ein bisschen Training und dann läuft das schon. Und Sie haben mich da schon auch von dem Gegenteil überzeugt. Nichtsdestotrotz interessieren uns ja auch immer die Menschen hinter den Mikrofonen sozusagen. Und wäre meine erste Frage eigentlich, wie sieht man denn eigentlich Möbel und Einrichtungen im Privaten, wenn man so wie Sie vom Fach ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist mal so, mal so. Natürlich ist man irgendwo sensibilisiert für gewisse Fragestellungen und achtet sicherlich auch teilweise mehr auf den Komfort, zum Beispiel beim Sitzen auf einer Couch kann man nicht nur drauf lümmeln, sondern auch mal in einer aufrechten Haltung, in einem Gespräch darauf sitzen und solche Themen, wo man dann sicherlich mit einem anderen Blick unterwegs ist. Sicherlich ist auch im Zuhause eine gewisse Affinität sicherlich da, die Bildschirmarbeitsplätze etwas anders einzurichten, anderes Equipment zu haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schalte auch gerne nach der Arbeit einfach mal ab. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil die mentale Gesundheit und die körperliche Gesundheit sich ja nicht nur gegenseitig bedingen, sondern eben auch die mentale Gesundheit einfach für sich ein sehr, sehr hohes Gut ist. Und so hat der Schuster dann auch manchmal die schlechtesten Schuhe. Und auch damit muss man dann umzugehen wissen für sich selber.
Ja, finde ich aber gut. Also man muss ja irgendwie auch Mensch bleiben und ich bin ja trotz meiner gesundheitlichen Vorbildung jetzt auch nicht derjenige, der irgendwie 100% gesund 24/7 leben kann. Und Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Mentale Gesundheit bedeutet eben auch mal loslassen zu können, sich vielleicht auch mal was gönnen zu können. Im Ernährungsbereich finde ich es immer ganz spannend, da redet man ja so gerne von Soul Food, ne? Und das ist übrigens auch meine trickreiche Überleitung gewesen in die Niederlande, denn man erkennt ja aus dem Firmennamen Backer Elkhäusen, das kommt wahrscheinlich nicht aus Deutschland. Und jetzt stelle ich fest, neben Frikandel und Pommes Spezial gibt es auch ein ganz anderes interessantes Verhältnis in den Niederlanden, nämlich eine schon im Gegensatz zu Deutschland etwas andere Gesundheitskultur, teilweise auch eine deutlich positivere Gesundheitskultur, weil sie deutlich präventiver ausgerückt ist. Ich weiß auch, es gibt eine bessere Differenzierung in den einzelnen Gesundheitsberufen. Wie sehen Sie das? Also transportieren Sie diese Gesundheitskultur, die auch in den Niederlanden ist, transportieren Sie die mit nach Deutschland mit den Dienstleistungen, die Backer Elkhäusen anbietet?
Ja, das sicherlich schon. Ich denke, dass dieser auch viel präventiver gedachte Ansatz der Niederländer häufig auch aus einer Technologieoffenheit kommt und einfach eine Offenheit, sich auch neuen Lösungsansätzen viel schneller zu öffnen. Und das sehen wir dann auch in der Ergonomiewelt. Es gibt eben viele tolle Lösungen, die dann häufig eher aus dem skandinavischen oder aus dem Benelux-Raum kommen. Und da passen wir natürlich als Backer Elkhäusen eben auch fantastisch hin. Da kommen wir her. Aber wir wollen diesen präventiven Gedanken natürlich auch über die Grenzen hinweg, auch nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz und wo wir überall aktiv sind, hintragen. Weil es natürlich eigentlich zu spät ist zu handeln, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann sind die Kosten für Unternehmen bereits da und der Schaden für den einzelnen Mitarbeiter bereits angerichtet. Dann ist Ergonomie am Ende der Notnagel. Vernünftig eingerichtete Arbeitsplätze, gute Arbeitskonzepte für überall, die verhindern das und haben natürlich auch noch andere Aspekte. Gesundheit bedingt auch Leistungsfähigkeit, Gesundheit bedingt auch Zufriedenheit von Mitarbeitern, sorgt auch dafür, dass die am nächsten Tag wieder mit Freude zur Arbeit kommen. Und das ist eben unser Ansatz, da unseren Beitrag zu leisten und lieber präventiv dann kurativ unterwegs zu sein.
Spannend. Also es ist genauso, wie ich es vermutet hatte. Es geht mehr um die Vorsorge und die Unterstützung der Vorsorge, auch indem man Verhältnisse schafft. Ist übrigens vielleicht auch mal zum Nachdenken an die Zuhörer ein riesengroßes Thema. Wir werden auch sicherlich nochmal an die Fragestellung kommen. Was dominiert was? Dominiert das Verhalten die Verhältnisse oder dominieren die Verhältnisse das Verhalten? Und wäre auch so meine abschließende Frage für unser gemeinsames Intro eigentlich. Nämlich mal so Hand aufs Herz, ja, jetzt ich bin Sportwissenschaftler, habe ich ja gerade schon gesagt. Was glauben Sie, was ist wertvoller? Ist es die Hantel oder ist es dann doch der Schreibtisch und das Verhältnis, das Gesetz ist, in das ich gezwungen werde?
Ja, das ist eine schöne Frage, denn ich könnte jetzt einfach antworten, das kommt drauf an, was man erreichen möchte. Ne? Also möchte ich den Bizeps, dann ist die Hantel gut. Aber möchte ich Schreibtischarbeit machen, dann ist auch der Schreibtisch und der Schreibtischstuhl am Ende ganz, ganz wichtig. Sonst kann ich diese Form von Arbeit nicht machen. Klar ist natürlich, ein Mensch, der körperlich fit ist, der sich da entsprechend trainiert, der sich da auch entsprechend zu verhalten weiß, der hat auf jeden Fall bessere Grundvoraussetzungen, um auch gesund durch den Arbeitstag zu kommen. Nur, er wird doch immer wieder natürlich auch in Zwangshaltungen, in Zwangssituationen gebracht, wenn die Verhältnisse nicht stimmen. Das heißt, dann kann ich sehr, sehr gut trainiert sein. Also nehmen wir ein schönes Beispiel, ist eigentlich immer das Sehen. Wenn wir Bildschirmarbeit machen, dann haben wir eigentlich eine Interaktion zwischen Informationsaufnahme im visuellen Bereich, einer Verarbeitung in unserem Gehirn und dann geben wir etwas zurück über Eingabegeräte. So simpel sieht dieser Prozess eigentlich aus, wenn man ihn reduziert. Wir können natürlich auch noch sagen, man hat auch auditive Signale und so weiter. Aber erstmal geht es sehr, sehr viel beim Computer, darum sagt man auch häufig Bildschirmarbeit, um den Bildschirm. Und gegebenenfalls andere visuelle Elemente, wie Dokumente, die ich einsehen möchte, noch ein zusätzliches Tablet, ein weiterer Bildschirm, mein Mobiltelefon und so weiter. Jetzt können wir uns vorstellen, wir sind wunderbar trainiert, wir haben eine gute Körperhaltung, aber wir sind ständig, wir sehen auch noch gut, nehmen wir das auch noch dazu. Und jetzt steht aber alles ständig zu weit weg und die Schriftgröße ist zu klein. Dann werden wir zwangsläufig trotzdem ganz, ganz schlechte Haltungen einnehmen. Und das kann auch für den trainierten Menschen, der ausreichend Pausen macht und so weiter, auch nicht gesund sein. Ich glaube also deshalb sehr stark daran, dass wir beides gleichermaßen nötig haben.
Ja, also kann ich jetzt mal nur zustimmen. Paracelsus, ne? Dosis, erst die Dosis macht das Gift, sagt man so schön. Ist aber für mich auch ein Punkt, wo wir mal ein bisschen ins Eingemachte müssen. Wir betreuen oder ich habe selber um die 160 Unternehmen in meinem Leben bis jetzt beraten. Ich habe da schon eine tiefe Expertise gehabt, auch jetzt gerade wieder viel im Produktionsumfeld, also im Industrieumfeld zu tun. Da kommen Sie an so ein Thema, wo Ihnen gesagt wird, ja, was willst du denn? Warum soll ich mich denn jetzt hier noch mehr bewegen? Ich bewege mich den ganzen Tag, du spinnst wohl. Ja, deswegen haben wir diesen Begriff des gezielten Bewegens, vielleicht auch in den klassischen Arbeitsabläufen, in den Bewegungen auf der Arbeit eigentlich geprägt und haben damit auch relativ großen Erfolg. Dafür muss man aber im Übrigen auch Bewegungsanalysen machen. Und da sieht man, aha, es funktioniert also nur, wenn man es etwas professioneller tut. Jetzt komme ich mal zu meinem großen Problem. Ich habe auch große Konzerne darin beraten, wie schaffen sie denn gesamthaft gesunde Verhältnisse auf der Arbeit? Und dann geht natürlich das Thema mit dem Lieblingskind der Deutschen, nämlich dem höhenverstellbaren Schreibtisch oder aber dem 24-fach verstellbaren Bürodrehstuhl, ja, eigentlich mit einher. Und da habe ich schon erlebt, plötzlich stand in dem berühmten Wertschöpfungsdreieck Zeit, Kosten, Qualität eigentlich nur noch das Thema Kosten im Vordergrund plus das Thema, es muss jetzt schnell gehen und ich will es für alle haben, damit ich einen Haken unter die Sache machen kann und dann bitte wieder Konzentration auf die Arbeit. Und das ist genau das Problem, weil dabei wird dann die Professionalisierung vergessen. Also eigentlich muss ich erstmal eine fundierte Analyse meiner Arbeitsumgebung machen, um dann vielleicht auch entscheiden zu können, wie kriege ich es denn hin? Also wie sehen Sie das? Sie sind da mehr der Experte. Was ist der Status quo in Deutschland? Ich erlebe Preisorientierung anstatt Qualitätsorientierung. Ich erlebe Standards, die über alle drüber gegossen werden. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt. Also es gibt schon viele Unternehmen, die sich sehr bemühen. Ich erlebe aber vor allen Dingen überhaupt keinerlei, und das wäre eigentlich wichtig bei Investitionen, Erfolgsmessung. Also wirkt das denn auch? Wird das benutzt, was ich mache? Und damit kommen wir an diesen Punkt, in welcher Kultur leben wir? Leben wir in der Kultur der Arbeitslandschaften oder leben wir in der Kultur der Beschaffungskultur? Also im Sinne von, nö, Preis dominiert es alles und jetzt ist aber auch mal gut. Was ist da Ihr Empfinden und wohin geht die Reise vor allen Dingen?
Ja, da haben Sie jetzt viele interessante Punkte gleichzeitig angesprochen. Jetzt muss ich mir gut überlegen, worauf ich mal als erstes versuche zu antworten. Sicherlich gibt es bei einigen Unternehmen, und da hört man es schon, bei einigen Unternehmen durchaus das Bestreben, gut hinzugucken und gute Konzepte für die Menschen zu entwickeln. Also da spielt Analyse schon auch eine Rolle. Die könnte tatsächlich auch und sollte auch noch viel weiter gehen, als das heute häufig der Fall ist. Aber dann nehmen wir einfach mal so ein simples Beispiel. Dann wird zum Beispiel überlegt, wo kommen die Drucker hin? Ein zentraler Drucker irgendwo, um Menschen auch darüber zum Bewegen zu animieren. Aber dann kann man nicht sagen, da wurde nicht irgendwo auch drüber nachgedacht, wie sich Verhalten und Verhältnisse bedingen. So gibt es halt viele Beispiele, die man da sicherlich auch anführen kann. Dann haben wir aber natürlich dieses Problem, sicherlich auch ein typisch deutsches. Das hat auch einfach mit der Größe unseres Landes, mit der Größe unserer Unternehmen zu tun. Die haben häufig schon, die sind schon gewohnt und der Deutsche im Allgemeinen, dass er Dinge günstig bekommt. Und das ist ihm auch wichtig. Also er probiert das auch immer irgendwie, ja, tolle Lösung, aber geht das nicht auch günstiger? Während wir sicherlich in anderen europäischen Ländern vielmehr die Kultur auch durchfinden, dann, oh, das ist ja auch schön, das motiviert mich, das spricht mich an und das kostet dann halt auch was und ich will es aber jetzt halt auch trotzdem haben. Und dann rückt die Beschaffung da etwas mehr in den Hintergrund, als das in Deutschland ist. Trotzdem würde ich das in Deutschland als dieses typische Spannungsfeld bezeichnen, was wir da einfach haben zwischen einerseits einem Nutzen, den wir generieren wollen und andererseits, was das kosten soll. Jetzt haben Sie natürlich recht, über die Messbarkeit des Nutzens wird häufig zu wenig nachgedacht und die ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach. Ich bin mit der Firma Backer Elkhäusen tatsächlich während meines Studiums im betriebswirtschaftlichen Bereich in Kontakt gekommen und habe dort eine kleine Arbeit über den Return on Invest von ergonomischen Lösungen verfasst. Und dann kann man also hingehen und sagen, okay, auf der Mikroebene schauen wir uns mal an, was tun denn gewisse ergonomische Hilfsmittel mit uns? Und da gibt es auch ganz interessante Studien, die konnten zum Beispiel erhöhte Tippgeschwindigkeiten nachweisen, zum Beispiel im Zusammenhang mit regelmäßigen Pausen, eigentlich sogar mehr ihr Thema, also auch Verhalten. Aber man konnte zum Beispiel das auch über richtige Bildschirmpositionen nachweisen, dass zum Beispiel Tippfehler weniger wurden, dass Menschen scheinbar auch einfach länger konzentriert ihre Arbeit machen konnten. Also das ist häufig auch dieser Konzentrationszusammenhang, der eine Rolle spielt. Man konnte auch sehen, dass natürlich Muskelspannungen reduziert werden, die dann wiederum Hinweise darauf geben können, werden Leute vermutlich früher krank oder nicht. Das kann man dann natürlich auf Mikroebene nehmen und damit Rechenspiele anstellen. Das ist der eine Weg. Ein anderer tollen Weg, den ich mal kennengelernt habe, ist, da wurde einfach gesagt, wir statten jetzt mal zwei vergleichbare Abteilungen im Vertriebsbereich interessanterweise anders aus. Und dann ist nämlich interessant, dann wird auf einmal gesagt, wir gucken tatsächlich deren Performance im Vertrieb. Wird die besser, weil die Leute sich gesünder, besser, vitaler fühlen, motivierter sind? Und stimmt das dann mit erhöhter Leistungsfähigkeit und erhöhter Gesundheit, so wie Bakker Elkhuizen das eben auch immer predigt, dass das eine Einheit formt? Und da hat sich tatsächlich sogar auch herausgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass diese Abteilung, die wesentlich besser ergonomisch ausgestattet wurde und darüber hinaus auch über entsprechende Möbel, Räumlichkeiten und so weiter verfügte, dass die tatsächlich in der Lage waren, mehr zu erreichen. Und so denke ich, muss jedes Unternehmen schon auch hingucken, welchen Ansatz kann man und möchte man fahren, aber man kann sicherlich viel mehr in dem Bereich machen, als getan wird. Und wie gesagt, dann spielen sowohl Verhalten als auch Verhältnisse eine Rolle, um vielleicht auf den Punkt noch kurz einzugehen, den Sie da drin hatten. Tische, Deutschlands liebstes Kit, würde ich da nochmal aufgreifen. Einfach einen elektrischen, höhenverstellbaren Tisch hinstellen, bringt sehr, sehr wenig. Also da gibt es tatsächlich eine Studie, die durchgeführt wurde bei Chevron in den USA. Da wurde gesehen, dass Menschen, die einfach nur einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben, den nach kürzester Zeit schon nicht mehr nutzen oder zumindest sehr wenig nutzen und auch die Häufigkeit sehr gering war. Also nicht nur die Frage, benutze ich den überhaupt, um die Haltung zu verändern, sondern auch die Frage, wie häufig tue ich das? Denn nur mal einen halben Tag stehen, einen halben Tag sitzen, bringt eben auch eigentlich nichts, kann sogar Nachteile bringen. Lange stehen ist für den Körper auch nicht wirklich unbelastend. Es geht also um die häufigen Haltungswechsel. Und die kann man stimulieren, zum Beispiel durch Nudging, indem eine Software einen erinnert, den Tisch tatsächlich mal zu verändern und vielleicht auch die Tischsteuerung mit übernimmt. Da gibt es also Möglichkeiten. Und erst dann ruft man tatsächlich die Vorteile der Verhältnisse auch komplett ab.
Okay, also, ich grätsch mal dazwischen. Ja. Sehr spannend. Erinnerte mich übrigens an den alten sportwissenschaftlichen Tipp, ja, welches ist die beste Sitzposition? Antwort, die nächste.
Die nächste, genau.
Ja, weil möglichst aktives Sitzen eigentlich angezeigt ist. Ich finde aber den Ansatz spannend und das ist für mich ein bisschen das Takeaway, das da gerade reinkommt. Nämlich, Verhältnisse sind wie Werkzeuge und ich muss sie eben auch entsprechend nutzen. Und wenn ich das jetzt mal rausziehe, dann erkenne ich was sehr, sehr spannend ist und was sich auch für die Zukunft der Unternehmen mehr und mehr abzeichnet. Also wir werden immer eine Reihe von Unternehmen haben, die weniger das Thema Wertschöpfung in den Vordergrund stellen, sondern mehr das Thema Bewältigen in den Vordergrund stellen. Bewältigen besteht dann für mich auch in genau besagter Beschaffungskultur. Und ich sag mal, nicht falsch verstehen, ja, das ist okay, das ist ein Weg, den man gehen kann, wenn man genügend Wertschöpfung auf der anderen Seite oder mit was auch immer eben erzielt. Wenn ich mir aber anfange, darüber bewusst zu werden, dass selbst in einer teilweise voll digitalisierten Welt, wie sie uns irgendwie in Zukunft bevorsteht, ich den Menschen nicht ersetzen kann. Es wird nicht in Gänze gelingen. Und das ist vielleicht auch ziemlich gut so. Dann muss mir immer klar sein, das ist die eigentliche Wertschöpfung, mit der ich arbeiten kann und wie es vorangehen kann in meinen Augen auch. Und dann sind wir eher beim Prinzip der Arbeitslandschaften angekommen und im Übrigen auch in der Dienstleistung, und nicht mehr im Produkt. Also was ich jetzt verstanden habe, Herr Reuter, ist, eigentlich würden Sie als Experte sagen, wir müssen das als Dienstleistung verstehen, wir müssen die entsprechenden Verhältnisse zur Verfügung stellen, aber es muss auch ein Verhalten und ein Verhaltensanreiz gegeben werden, wenn ich das Ziel habe, Wertschöpfung und Wertschöpfungsverbesserung zu erzielen. Ist das richtig?
Genau, und da geht es ja um die wirklich ganz, ganz wichtige Wertschöpfung. Also wir können ja natürlich Wertschöpfung auch in zwei Bereichen sehen. Also ich kann vorhandene Wertschöpfung nehmen, sage ich mal. Ich weiß, welches Produkt ich haben will. Ich stelle das immer wieder her. Ich repliziere Dinge. Ich kann sicherlich, und da wird die Digitalisierung eine große Rolle spielen, natürlich Algorithmen für mich arbeiten lassen. Nur was macht Unternehmen denn wirklich relevant und erfolgreich? Das sind ja neue kreative Ideen, neue Produkte, neue Dienstleistungen, die wir anbieten. Und das braucht den Menschen, denn der ist immer noch der, der eben nicht wie der Algorithmus denkt, sondern der auf ganz tolle Ideen, ganz tolle Einfälle kommen kann. Und diesen Menschen jetzt zu befähigen, das auch immer wieder tun zu können, das braucht eben so, wie Sie richtig sagen, Verhältnisse, in denen er sich wohlfühlt, in denen er das schaffen kann. Das braucht aber natürlich auch ein Verhalten. Und dieses Verhalten geht ja, sage ich mal, jetzt über das rein für meine Gesundheit günstige Verhalten hinaus, sondern da sprechen wir eigentlich schon über Unternehmenskultur. Ja, wird dieses Verhalten denn überhaupt so gewünscht? Werde ich denn überhaupt stimuliert, so zu leben, dass ich eben am Ende diese Vitalität, Kreativität, Motivation mitbringen kann? Ja, wir können ja noch was anderes haben. An sich weiß der Mensch, er muss Pausen machen. Er wird sogar stimuliert, vielleicht durch ein Computerprogramm. Er hat sogar auch Tische und tolle Dinge, um sich zu bewegen. Und er wird jetzt aber ständig von seinem Chef schief angeguckt, wenn er die benutzt. Dann haben wir halt auch gar nichts erreicht. Ja, da kann sogar der Mitarbeiter das volle Bewusstsein haben. Bei dem haben wir alles richtig gemacht. Wir haben dem auch alles zur Verfügung gestellt. Und trotzdem wird es nicht funktionieren.
Also, super Punkt. Und ist genau das Thema, wie kann ich Verhältnisse nutzen? Mein Lieblingsbeispiel, das mit dem Messer. Mit einem Messer kann ich ein Brot schmieren. Ich kann es aber auch jemandem in die Brust rammen. Ja, das, also, es geht eigentlich um mein eigenes Verhalten. Und dann geht es natürlich auch darum, wie schaffe ich das in Einklang mit dem eigentlich Gewollten zu kriegen? Ich denke, es ist unstreitbar, und das haben uns die letzten 1,5 Jahre Pandemie auch gezeigt. Jetzt haben Unternehmen gerade mal erlebt, was eigentlich passiert, wenn das Thema Gesundheit ein Unternehmen lahmlegt. Und das bedeutet auch, es gibt überhaupt keine Frage mehr, dass wir in ein berühmtes New Normal, also in ein neues Normal, in eine neue Art des Arbeitens einsteigen. Da bleiben Rudimente aus der pandemischen Zeit zurück, Homeoffice und Konsorten. Das ist wahrscheinlich auch genau richtig so. Ja? Auf der anderen Seite, mein Umgang mit Mitarbeitenden, wenn er noch nicht gut ist, sollte sich schnellstens ändern. Denn eins ist auch klar, viele Mitarbeitende haben, glaube ich, auch festgestellt, ich muss hier nicht arbeiten. Also ich kann tatsächlich auch ganz andere Dinge tun. Man würde von einer Reorganisation des Sinnes sprechen. Also dieser Purpose-Begriff ist ein ganz, ganz großer. Übrigens spannend, dass wir es tatsächlich schaffen, in einer Ergonomie-Diskussion auf Purpose zu kommen. Also das ist schon so, da klopfen wir uns beide mal gerade auf die Schultern. Nichtsdestotrotz, bleiben wir mal bei diesem Thema New Normal. Also wenn die Verhältnisse das Verhalten beflügeln können oder die Wirksamkeit des Verhaltens verbessern können, damit auch Arbeitslandschaftskonzepte entstehen, das wäre so unsere Bubble, in der wir dann da leben eigentlich. Wie ist das denn? Wie sehen denn die richtigen Verhältnisse aus Ihrer Welt für das New Normal aus? Also mal ganz konkret, was machen wir mit den Menschen, die ab jetzt, Harvard-Regel, 3 Tage Homeoffice, 2 Tage Office, 2 Tage frei, wie gehen wir denn mit denen um?
Ja, wie gehen wir mit denen um? Ich denke sehr individuell. Also es wird individualistischer, weil wir natürlich einen sehr individuellen Raum auch nochmal bekommen. Das sind die Homeoffices oder andere Örtlichkeiten. Ich würde es auch gar nicht so einfach machen, dass da nur Homeoffices sind, sondern es können ja auch Satellitenbüros sein, wo die Menschen in einer Stadt, einer Firma zusammenkommen. Es gibt da ja ganz tolle Konzepte durchaus, die auch noch eine Rolle spielen können. Klar ist, Ergonomie sollte ja ohnehin immer auch individualistisch sein. Sie hat ja die Funktion, sag ich mal, den Menschen und seine Arbeit in Einklang zu bringen. Also die Verhältnisse auf den Mitarbeiter menschzentriert irgendwo anzupassen. Jetzt kriegen wir aber natürlich da auch nochmal die individuellen Umgebungen hinzu. Dafür müssen wir also Lösungen finden, wie statten wir die Menschen aus, dass die auch da die richtigen Verhältnisse sich schaffen und dass die dort sich auch richtig verhalten. Denn sie entziehen sich ja auch ein Stück unseres Zugriffs als Arbeitgeber. Wir sehen nicht mehr, was da tagtäglich passiert. Dann haben wir natürlich die Büros, die werden sich verändern müssen. Denn wenn wir sagen, und das hört man häufig, zu Hause ist gut für die Konzentrationsarbeit, da würde ich jetzt auch immer hinterhängen, ja, solange die Kinder und alle nicht auch noch mit zu Hause sind. Also da hat man auch andere Dinge erlebt, aber grundsätzlich ist das sicher so. Man hat weniger Störungen durch Kollegen und so weiter, kann sich etwas mehr selber den Tag auch einteilen und wirklich seinen Flow nutzen im richtigen Moment. Wofür kommt man denn dann im Büro zusammen? Da geht es dann häufig viel mehr um die kreative Zusammenarbeit, um den Austausch mit den Kollegen, um eben all das zu haben, was man dann in den Konzentrationsmomenten nicht hat. Das heißt, auch da werden wir andere Landschaften schaffen müssen. Wenn wir da dann individuelle Arbeitsplätze haben, müssen die sicherlich noch viel, viel flexibler, viel schneller und einfacher einstellbar sein auf den Einzelnen. Und dann muss aber auch der Einzelne natürlich viel, viel, viel mehr Wissen haben über sich, seinen Körper und die Einstellung des Arbeitsplatzes. Denn verhältnisseitig können wir natürlich alles dynamisch machen. Gasfeder, Monitorarme, sehr leicht, sehr schnell einstellbar. Wenn die Mitarbeiter den Bildschirm aber einfach in der Position dessen lassen, der vorher dort saß, gleiches mit dem elektrisch schön verstellbaren Tisch, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. So. Das heißt, dann wird das individuelle Wissen nochmal wichtiger. Also ich würde so zusammenfassen, individuelles Wissen über die eigene Arbeit und Arbeitsweise und auch über das Nutzen von Verhältnissen, verhältnisfördernden Hilfsmitteln, wie wir als Backe-Elkoi sie machen, das wird immer wichtiger. Und natürlich das zur Verfügung stellen entsprechender Lösungen, die dann an den unterschiedlichen Orten auch einsetzbar sind. Und das steht, finde ich, in einem großen Gegensatz zu dem, was heute viele Unternehmen als Notschuss machen. Die meinen, wir stellen unseren Mitarbeitern 500 Euro zur Verfügung, die können sie dann selber ausgeben, um irgendwie ihre Arbeitssituation zu verbessern. Vielleicht wird dann mal noch gerufen dabei, aber darf nur für Möbel sein oder dergleichen. Aber es wird eben gar nicht geholfen damit, was brauchst du eigentlich, was unterstützt deine Arbeit und wie sollst du das nutzen?
Ich glaube, was wir im Moment ganz massiv erleben, sicherlich auch bedingt durch die Pandemie, ist ein ganz hohes Maß, sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privaten etc. von Überforderung. Und zwar Überforderung, entscheiden zu können, was jetzt das Richtige ist und wie das Richtige zu tun ist. Und Sie haben jetzt gerade was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich wir müssen ein bisschen mehr auch das Wie dazu liefern. Also wenn ich jetzt ein Verhältnis schaffe und es ist eigentlich fast egal, ob ich das in einen Verantwortungsübergang gebe und sage, kauf das selber, hier ist das Geld dafür, ja, nichtsdestotrotz, ich darf dieses Wie nicht vergessen. Also ich kaufe mich von dieser Verantwortung als Arbeitgeber auch einfach nicht frei, indem ich ein Budget gebe, sondern ich muss dann auch die Anleitung dazu geben. Das ist übrigens auch gesetzlich verankert, unabhängig davon, ob das reformiert werden müsste oder nicht. Ja, die Fürsorgepflicht bleibt jetzt erstmal da bestehen. So. Und der zweite Punkt ist aber, ich bin ja nun auch Arbeitgeber, ja, wir Arbeitgeber müssen übrigens auch den Anspruch an Mitarbeitende haben, dass sie sich leistungs- und arbeitsfähig erhalten. Und wir dürfen das auch, finde ich, deutlich mehr einfordern. Also es ist wirklich eine Frage der Hohl- und Bringschuld, die sich hier mehr und mehr und mehr zeigt und die in genau dieser Überforderungssituation Stück für Stück mündet. Und ich finde den Antritt, den Sie gemacht haben, Sie hatten gerade mal erzählt, ja, eine Software, die einen erinnert, dann haben Sie diesen kleinen netten Begriff Nudging gebracht. Da gibt es ja noch ein paar mehr, die so im Rahmen der motivationspsychologischen Ecken rumhüpfen. Also Nudging, Gamification, Priming, Reframing, diese Spielchen. Kann man übrigens auch wunderbar googeln, für alle, die jetzt gerade den Wortklang gehört haben. Und da gibt es tolle Beispiele für. Ich gebe mal eins mit rein, denn wir kommen auch zeitlich leider, an die Grenzen des Podcasts. Was ich erlebt habe, ist, eigentlich müsste man Arbeitsplätze ganz bewusst unordentlich oder falsch eingestellt jeden Morgen vorfinden, weil klar wäre, das ist so unbequem, ich kann das nicht durchhalten, ich stelle mir den jetzt erstmal richtig ein. Das ist aber natürlich etwas, womit ich emotional eine Riesenwelle lostrete, aber tatsächlich würde das am allerbesten funktionieren. Also wenn klar wäre, ich kann gar nicht anders, als es mir jetzt einstellen, und das ist ein Verhältnis, das könnte ich jederzeit schaffen. Das ist genauso, wie wenn ich in ein Kinderzimmer gehe, wo ich sage, ich will, dass es aufgeräumt wird und einfach mal das Mäppchen in der Mitte des Raumes ausschütte. Dann ist klar, Sie müssen diese Stifte aufheben und wenn Sie sowieso gerade dabei sind, können Sie auch den Rest aufräumen. Ob das jetzt so ein super Beispiel war, steht auf einem anderen Blatt. Aber deswegen auch genau meine Frage. Wir sehen ja und haben ja schon festgestellt, wir werden in einem permanenten Beta arbeiten. Wir müssen eigentlich immer gucken, was bringt der nächste Tag, was bringt die nächste Woche, was bringt der nächste Monat? Ich meine das gar nicht unter pandemischen Situationen, sondern wie wird mein Homeoffice sein, wie ist mein Remote Working, wie ist meine Begegnungsstätte? Denn ich glaube, wir reden von Begegnungsstätten als Büros. Ja, ist historisch ein bisschen verbraucht, der Begriff, aber das ist es eigentlich, worum es geht. Und da ist meine Frage, wie stehen Sie dazu? Was sind in Ihren Augen die magischen Tipps, damit die Hilfsmittel, die zur Verfügung gestellt werden, egal wer sie gerade bezahlt hat, damit die auch genutzt werden?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also Sie haben ja gerade so ein schönes Gamification-Beispiel da auch gebracht, ne? Also wenn ich den Arbeitsplatz eigentlich unordentlich mache, da kann ja auch ein Spiel draus werden, den dann wieder richtig einzustellen. Ja, das wäre auch eine Form von Gamification irgendwo. Ich denke, es fängt eben schon damit an, den Mitarbeitern erstmal den Nutzen sehr, sehr bildhaft zu erklären, was die denn eigentlich selber davon haben, wenn sie ihren Arbeitsplatz richtig einstellen, wenn sie ihre Tools kennen, wenn sie auch ihren Körper kennen, wissen darauf zu achten und sich da auch richtig verhalten. So. Ich glaube, das ganz Entscheidende dabei ist aber auch dieses Bildhafte. Also die Neigung oder die Gefahr ist immer natürlich, wenn man an Arbeitsplätze kommt, ob man die Verhältnisse oder das Verhalten verändern will, die Bevormundung. Und die ist es gerade nicht. Ich glaube, dann sind wir wieder bei Purpose, auch angekommen irgendwo beim Sinn. Das bringt es für die Mitarbeiter nicht. Also die Mitarbeiter müssen den Sinn dahinter selber erkennen. Den Sinn für sich, den Sinn für die Arbeit, für die Mission, die sie für den Tag haben. Und wie Sie so schön sagen, für jeden Tag neu. Das heißt, wir brauchen mündigere, hat sich auch ein bisschen abgegriffen, die mündigen Bürger, die wir alle haben wollen. So brauchen wir eben auch die mündigen Bildschirmarbeiter. Das ist also das eine. Der zweite Punkt ist Begeisterung wecken. Finde ich ganz wichtig, auch gerade in unserem Hardware-Bereich, um jetzt mal doch noch so auch ein bisschen die Kurve zu uns da mehr zu kriegen. Es gibt gute Gründe, warum wir auf Design und Materialeinsatz achten. Warum wir auf gute Funktionalitäten achten, am besten auf welche, die sich dem Mitarbeiter unmittelbar selbst erschließen. Warum wir also eine intuitive Nutzbarkeit wollen. Wir müssen auch irgendwo sehen, dass wir Lösungen emotionalisieren für den Mitarbeiter, damit er die eben auch gerne benutzt. Na, dann weiß er, wie er sie nutzt, er möchte sie auch gerne nutzen, dann haben wir halt schon ganz, ganz viel erreicht. Und wenn wir ihn dann immer wieder daran erinnern, über Nudging, über Gamification, über tolle Möglichkeiten, die wir ihm ja gerade in einer digitalen Welt auch sehr, sehr gut einbauen können, dann haben wir eigentlich, ja, haben wir es eigentlich rund gemacht, dass dann tatsächlich auch, Hilfsmittel richtig genutzt werden und die Mitarbeiter eine gute Arbeitsweise annehmen, die sie leistungsfähig und macht und gesund erhält.
Also was mir super gut gefallen hat gerade, Herr Reuter, ist Lösungen emotionalisieren. Denn das ist ja kalte Logik stößt auf Wirklichkeit, ganz häufig im Geschäftsgebaren. Ja? Und es ist aber genau der Punkt, wo ich auch finde, der hat sich jetzt wie so ein roter Faden durch das Gespräch, für das ich übrigens super danke, durchgezogen, nämlich ja, es gibt vernünftige Verhältnisse, ich muss mir aber im Vorfeld darüber bewusst sein, warum kaufe ich diese Verhältnisse, warum schaffe ich sie so? Und damit ist klar, auf jeden Fall raus aus jeglicher Form von Beschaffungskultur, ja, hin zu, was ist mein denn dahinterliegendes Ziel, warum ich das eigentlich gerade tue. Ja, also eigentlich wertschöpfungsorientierte Beschaffung. Ja, und das also eine unterstützende Beschaffung dafür, was mein eigentliches Ziel ist, nämlich wo entsteht denn meine Wertschöpfung? Wahrscheinlich bei den Mitarbeitenden. Also habe ich alles Mögliche zu tun, dass diese Wertschöpfung verbessert wird. Und das ist ein rein betriebswirtschaftlicher Gedanke. Der ist jetzt nicht zwangsläufig inhuman, aber ich finde, es ist ein gutes Recht, als Unternehmen auch genau so zu planen letzten Endes. Und ich nehme mit, also drei Punkte. Erstens, Lösungen emotionalisieren. Top, ja, gebe ich einen doppelten Daumen für. Zweitens, Menschen befähigen. Sensibilisieren, qualifizieren, motivieren, aber eben auch mit dem richtigen Wissen ausstatten. Dann können Sie übrigens auch anfangen, selber Geld auszugeben. Hashtag Mitarbeiterbudgets. Ja, aber erst, wenn Sie befähigt sind. Und das dritte Thema, das ich gerade schon gesagt hatte, nämlich wertschöpfungsorientiert beschaffen, also aus einem guten Grund heraus. Und das finde ich tatsächlich auf einer Verhältnisebene magische Tipps, damit Hilfsmittel auch tatsächlich genutzt werden, ja, neben den einfachen kleinen plakativen Tricks. Ansonsten probieren Sie es doch einfach mal aus, wenn Sie die Stiftebox von einem Mitarbeiter abends, wenn Sie nochmal eine Runde durchs Büro machen, einfach auf den Tisch auskippen mal, und den Tisch nach ganz unten auf Zwergengröße stellen. Mal gucken, was dann so passiert. Sicherlich hat Herr Reuter absolut recht. Vorsicht vor Handgreiflichkeiten durch Mitarbeiter, wenn Sie das gemacht haben am Ende des Tages. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, Herr Reuter. Es war ein schöner Ausflug, der weit weg war vom höhenverstellbaren Tisch und viel mehr hin zu vernunftbegabten Einrichten von Arbeitslandschaften gegangen ist. Eine letzte Frage. Wenn sich Menschen mit Ihnen tiefergehend dazu unterhalten wollen, und ich bin mir sicher, da gibt es einige, wie erreicht man Sie am besten?
Also man erreicht uns sicherlich jetzt auch über Sie, würde ich sagen. Also das ist natürlich auch das eine. Man kann Sie durchaus fragen und dann dürfen gerne unsere Kontaktdaten weitergegeben werden. Ansonsten haben wir natürlich unsere wunderbare Internetpräsenz www.backerelkhäusen.de. Ist für Sie jetzt leichter, weil es die ganze Zeit hinter mir steht, sonst müsste ich hier noch buchstabieren. Und da gibt es eben auch da gibt's auch vollumfassende Kontaktdaten, um uns zu kontaktieren. Und ich bin ein ganz nahbarer Typ. Also wenn Sie danach fragen, ob das denn auch zu mir weitergeleitet wird, dann erfolgt das auch. Und dann kann ich gucken, wer und wie wir Ihnen am besten auf Sie zukommen und mit Ihnen ins Gespräch kommen.
Prima. Dann mache ich unter das Thema Ergonomie und Arbeitslandschaften im New Normal einen dicken, fetten Haken. Es ist ein Stück weit eine neue Welt, in die wir reinsteuern, und es ist damit auch eine neue Welt der Arbeitsumgebung. Vielen Dank, dass wir darüber reden konnten. Ich wünsche allen und hoffe, es war ein großer Spaß zuzuhören. Anregungen wie immer gerne. Ansonsten der große Wunsch, bleiben Sie gesund. Folgen Sie uns, LinkedIn und Konsorten. Und hier nochmal zum Abschluss die Formulierung, wie heißt diese sagenumwobene Firma, aber buchstabiert. Es ist BAKKERELKHUIZEN. Niederländische Wurzeln, definitiv vorhanden, sieht man damit. In diesem Sinne, Herr Reuter, ganz, ganz lieben Dank. Machen Sie es gut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.